Ja, guten Morgen miteinander. Schön, dass es so voll ist, das ist richtig ermutigend. Und da hinten ist ja noch der YouTube-Stream. Bin dann gespannt, wie viele Leute über den Stream zugeschaut haben. Wir sind ja heute schon bei unserer letzten Predigt, unserer vierteiligen Predigtserie Reset, zurück zum Wesentlichen. Und dazu möchte ich jetzt wieder mal so ein bisschen als Eisbrecher, so zum Aufwärmen, eine Geschichte erzählen. Und zwar, vielleicht kennen die einen sie schon, handelt sich von einem Philosophieprofessor, wobei es muss nicht unbedingt Philosophie sein, aber wir sagen jetzt ein Philosophieprofessor, der steht mit ein paar Gegenständen auf seinem Pult. Und als die Stunde anfängt, dann nimmt er wortlos ein großes Glas, also sagen wir jetzt mal so Nutella-Glas, diese 1-Kilo-Gläser, gell, der lacht schon immer. Und dann nimmt er dieses Glas und fängt an, Golfbälle reinzulegen in dieses Glas. Und dann hält er dieses Glas in die Runde und sagt, ist dieses Glas voll? Die Studenten sagen, ja, das Glas ist voll. Und dann nimmt er eine Schachtel mit Glasmurmeln und kippt auch die Glasmurmeln in dieses Glas. Und weil die ja kleiner sind als die Golfbälle, füllen die Lücken aus. Und dann hält er das Glas wieder in die Menge und sagt, ist das Glas voll? Und sagen die Studenten, ja, jetzt ist das Glas wirklich voll. Und dann sagt er, okay, nimmt er ein Säckchen Sand und gießt den Sand, kippt den Sand in dieses Glas und hält das nochmal hin und sagt, ist jetzt das Glas voll? Sagt er, ja, jetzt ist es wirklich ganz voll. Und dann nimmt er noch 2 Tassen Kaffee und kippt das auch noch rein und das versickert da in diesem Sand. Und dann ist wirklich klar, okay, jetzt ist das Glas wirklich ganz voll. Und dann fängt der Professor an zu erklären. Ja, das Glas, das repräsentiert euer Leben, eure Kapazitäten, was ihr schaffen könnt in eurem Leben. Und die Golfbälle sind die wichtigen Dinge in eurem Leben. Die Familie, eure Gesundheit und Kinder und so weiter. Und wenn alles verloren gehen würde, dann wäre das Glas doch noch voll mit diesen wichtigen Dingen. Und diese Murmeln, die Glasmurmeln sind etwas kleiner und das sind auch nicht unwichtige Dinge, sagen wir Auto oder wo man wohnt und so weiter. Und der Sand, das ist einfach alles andere, so das Unwichtige, womit man sein Leben noch füllen kann. Und jetzt ist es aber so, sagt der Professor, wenn man von Anfang an schon diesen Sand reinkippt, das Unwichtige, dann habt ihr keinen Platz mehr für die wirklich wichtigen Sachen in eurem Leben. Und dann streckt ein Student noch auf und sagt, und was ist mit den 2 Tassen Kaffee? Und dann sagt er, ja, das ist eine gute Frage. Egal wie voll das Leben aussehen mag, 1-2 Tassen Kaffee liegen immer noch drin. Genau. Ja, eine kleine Geschichte, die aber, wie ich finde, recht anschaulich verdeutlicht, ja, wie sich das so hat, welchen Unterschied es im Leben macht, je nachdem, wie man so die Prioritäten gesetzt hat. Und ich weiß nicht, wenn ich die Geschichte höre, habt ihr ja schon mehrmals jetzt gelesen, darüber nachgedacht, da kommen mir immer so in den Sinn, okay, was sind eigentlich meine Golfbälle, was sind meine Glasmurmeln, wo ist so der Sand im Getriebe, könnte man vielleicht auch sagen, oder liegt irgendwo noch ein Golfball auf dem Tisch, der nicht mehr reinpasst vor lauter Zeugs, was da drin ist. Und im Kontext von dieser Geschichte könnte das Motto von unserer Predigtserie zurück zum Wesentlichen bedeuten, was sind eigentlich die Golfbälle in meinem Leben, die zuerst in das Glas gehören, bevor die Glasmurmeln und der Sand reinkommt. Ja, Prioritäten setzen, das soll heute das abschließende Thema der Predigt sein. Und zwar orientieren wir uns als Grundgerüst an einem Bericht, der ganz vorne in der Bibel steht, im 1. Mosebuch, im Kapitel 26, und zwar nur die beiden Verse 24 und 25. Kurz, um den Kontext zu erklären, das Kapitel 26, da sind wir mittendrin in den Berichten der Urväter. Und in diesem Fall ist es ein Bericht von Isaak, dem Sohn von Abraham. Und zu diesem Zeitpunkt, das lesen wir in den Versen vorher, da ist der Isaak richtig reich gesegnet worden. Es steht, er ist ein richtig reicher Mann geworden, hat viel Vieh, Kleinvieh und Rinder und so weiter. Und er konnte auf dem Land der Philister wohnen, aber irgendwann sind die Philister neidisch geworden und haben angefangen, die Brunnen von Isaak und seinen Leuten zuzuschütten, sodass sie nicht mehr ihr Rind und natürlich auch sich selber mit Wasser versorgen konnte. Und jetzt wollen wir diese beiden Verse lesen, die im Anschluss kommen, wo Isaak wegzieht nach Beersheba. Ich habe den Text auch vorne mitgebracht. 1. Mose 26, die Verse 24 und 25. Ja, in Beersheba, da erschien ihm der Herr in jener Nacht und sprach: Ich bin der Gott deines Vaters Abraham. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Ich will dich segnen und deine Nachkommenschaft zahlreich werden lassen, um meines Knechtes Abraham willen. Da baute er dort einen Altar, rief den Namen des Herrn an und schlug dort sein Zelt auf. Hierauf gruben die Knechte Isaaks dort nach einem Brunnen. Ja, eben auf diese Enttäuschung hin, wie man sich das fast irgendwie vorstellen kann, du bist da Großgrundbesitzer oder sagen wir Großviehbesitzer, das Wasser braucht und dann hast du diese zugeschütteten Brunnen. Die mussten wahrscheinlich relativ schnell entscheiden, was sie jetzt machen, wo sie hingehen. Und du bist da auf Wasser angewiesen und in dieser, ich stelle mir vor, riesigen Enttäuschung, dann nach Beersheba zu ziehen, das ist in der Wüste, oder mehr oder weniger in der Wüste, da erscheint ihm Gott in der Nacht. Er sagt, ich bin es, der Gott deines Vaters Abraham. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Und als ich das so gelesen habe, habe ich gedacht, oh, das ist eigentlich so eine ganz kurze, kompakte Zusammenfassung der ersten Predigt in der Predigtreihe, wo es darum ging, wer ist die Nummer eins im Leben? Aus welcher Kraft lebe ich? Von wo kann ich mir Gutes erhoffen? Und Jesus sagt ja da, ich habe diesen Bibeltext mitgebracht in dieser Predigt, gesagt, das höchste Gebot ist, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft. Und jetzt sehen wir, dass Isaak, ja, man könnte sagen, an wirklich einem Tiefpunkt angekommen ist und trotzdem kommt ihm Gott da entgegen an diesem Tiefpunkt in dieser Nacht. Er sagt, hey, du musst dich nicht fürchten. Ich bin dein Gott, der mit dir ist. Wenn du mir vertraust, dann will ich dich segnen und dir viele Nachkommen schenken. Und interessanterweise ist ja die Reaktion von Isaak nicht, boah, das fand ich jetzt richtig so eine so eine Motivational Speech. Das war jetzt richtig so ein Aufsteller. Boah, jetzt bin ich gerade motiviert, Brunnen zu graben. Nein, der Isaak macht da drei Dinge. Er baut sich als erstes einen Altar. Das steht, um Gott anzubeten. Dann zweitens, er stellt sich ein Zelt auf. Und drittens, graben seine Knechte einen Brunnen. Und ich glaube einfach, dass wir an den drei Punkten einige Prioritäten ablesen können. So dieser Vers, da denkt man jetzt, oh, was interpretiert er jetzt rein in dieses, er stellt das Zelt auf. Ich habe dann geschaut, okay, welche Prinzipien finden wir sonst noch in der Bibel, im Neuen Testament, dass diese Prioritäten auch unterstreichen. Ja, als erstes, Isaak baut sich einen Altar und betet Gott an. Und interessanterweise macht er das ja nicht, weil er von Gott einen Auftrag bekommen hat. Gott hat ja nicht gesagt, so, ich bin jetzt erschienen und ich möchte jetzt, dass du ein Heiligtum für mich baust, damit du mich anbetest. Hätte ja sein können. Und es ist interessant, diese Urväter, also Isaak und so weiter, die bauen den Altar eigentlich immer aus Eigeninitiative. Ganz spannend. Das war eigentlich so die Antwort darauf, dass Gott mit ihnen geredet hat. Das war so ihr Ort, der Altar, um Gott zu begegnen, mit ihm zu reden und mit ihm zu kommunizieren. Und sie nehmen sich aus dem Alltag Zeit heraus, um zu diesem Altar zu gehen, um einfach ein bisschen aus dem allgemeinen Geschehen auszubrechen. Ich stelle mir vor, es gibt viel zu tun mit so vielen Rindern und Knechten und so weiter. Bricht dort aus, um am Altar Gott anzubeten. Und ich finde das dann immer spannend, also mich juckt es dann gerade immer so in der Bibel zu gucken, wie ist das denn bei anderen Leuten, die so richtig mit Gott unterwegs waren, so diese Glaubenshelden, wie es ja auch heißt, die so richtig viel erlebt haben, durch Höhen, durch Tiefen gegangen sind. Was haben die für Gewohnheiten gehabt, für Prioritäten? Und da wird eigentlich, finde ich, an diesem Handeln, was sie machen, wird oft deutlich, was ist eigentlich ihre Priorität, erste Priorität im Leben. Wobei Freude, aber auch im Leid, wo sie das auch ganz klar kundtun, der erste Impuls ist, Gott am Altar oder Gott im Tempel, in der Versammlung oder auch einfach so im Gebet zu begegnen. In der Geschichte mit dem Glas und den Golfbällen, wenn man jetzt in diesem Bild denkt, dann heißt es eigentlich, wenn ich mir vorstelle, ich mache ein Reset von diesem Nutella-Glas, ich stelle es auf den Kopf und alles kommt raus und ich habe so ein leeres 24-Stunden-Glas vor mir, dann heißt es eigentlich Gott als erste Priorität, dass man diesen Golfball als allererstes reinlegt. Und ich weiß, das sagt man nicht so schnell, so Gott erste Priorität. Aber in der Realität ist es eigentlich krass, wie radikal diese Aussage ist. Und ihr wisst ja vielleicht, das Wort radikal kommt vom lateinischen radix, Wurzel, direkt am Ursprung eine Wurzel anpacken. Das heißt, bei der Wurzel angefangen, Gott als erste Priorität zu haben, als erster Golfball im Glas, wenn man so will, haben wir eine spannende Aussage von Jesus, die er in Lukas 12 macht. Da sagt er, lasst euch nicht von der Sorge um Essen und Trinken umtreiben und in Unruhe versetzen. Denn um diese Dinge geht es den Heiden, den Menschen dieser Welt. Euer Vater aber weiß, dass ihr das alles braucht. Es soll euch vielmehr um sein Reich gehen, dann wird euch das Übrige dazugegeben. Und jetzt ist natürlich klar, die Welt heute ist im Vergleich zu 2000 Jahren vielschichtiger geworden, komplexer geworden. Aber die Grundbedürfnisse, denken wir nochmal an diese Maslow-Pyramide, die Grundbedürfnisse sind eigentlich ganz ähnlich geblieben. Vielleicht, ich habe mir gedacht, ach, kann man das sagen? Vielleicht könnte man im 2020 sogar sagen, lasst euch nicht von der Sorge um Corona so umtreiben und in Unruhe versetzen. Ist natürlich auch ja, eine wirkliche Ansage. Denn Jesus sagt uns ja, den Menschen dieser Welt geht es darum, eben zu schauen, dass sie Essen und Trinken bekommen. Denn Menschen, die Gott noch nicht kennen, noch nicht persönlich kennen, sie haben nicht die Möglichkeit, aus diesem Sorgenkarussell auszubrechen, herauszukommen. Unser Vater im Himmel kennt unsere Bedürfnisse, die wir zum Leben brauchen. Das ist eigentlich unglaublich, diese Aussage. Und er wird uns so versorgen, wie er es in seiner Liebe für richtig hält. Und ja, das führt dazu, dass man ab und zu auch Dinge nicht versteht. Fragt sich, warum ist das jetzt so passiert? Und warum ist das so gekommen? Wo es auch menschlich teilweise schwierig nachvollziehbar ist. Und ja, wir sehen auch, dass der Fokus auf Gott und auf sein Reich, wie es hier in diesen Versen steht, dass es Konsequenzen auch hat in meinem 24-Stunden-Nutella-Glas. Also ich hoffe, dass das 1 Kilo Nutella-Glas bei euch länger als 24 Stunden hält. Wo man sich einfach Gedanken machen muss, ich habe 24 Stunden, wofür setze ich sie ein? Wo baue ich mir im Alltag jetzt bildlich gesprochen Altäre, um Gott zu begegnen, um mit ihm zu kommunizieren? Und das setzt ja irgendwo auch Selbstverantwortung voraus. Ich habe es ja vorher gesagt, die so Isaac, Abraham, die haben diese Altäre aus Eigeninitiative gebaut. Und ich glaube, dass so ja, eine gehörige Portion Selbstverantwortung auch dazugehört. Dass ich das einfach frei aus mir heraus mache, ohne dass mir jetzt irgendjemand sagt, ah, du musst das machen oder dass irgendjemand verlangt. Nein, dass ich in dieser stillen Zeit, wir sagen das stillen Zeit, meinen damit meistens irgendwie Bibel lesen und ins Gebet gehen, dass ich in dieser Zeit versuche herauszufinden, ja, man könnte jetzt auch sagen, trachte, wo Gott mich in seinem Reich haben möchte. Und ich glaube, das geht auf unglaublich vielfältige Art und Weise. Also, denn jeder von uns hat spezielle Gaben, jeder von uns hat spezielle Talente. Und die Einsatzbereiche, die sind einfach gigantisch, oder? Da gibt es Leute, die gehen in die Mission, die gehen in ferne Länder oder in nicht so ferne Länder. Es gibt Leute, die ziehen in einen anderen Kanton, soll es ja auch geben. Andere haben wundervolle Gaben, die sie in der Gemeinde einbringen können, was ja auch hier sehr viele tun. Oder auch andere, die ihre Aufgabe darin sehen, ich bin im Beruf, will mich Gott haben und da kann ich auch finanziell diese ganzen christlichen Werke unterstützen. Ohne die christliche Werke und Gemeinden schlicht nicht existieren können. Also ich habe das auch im Studium erlebt. Ja, wenn man einfach jedes Jahr darauf angewiesen ist, hey, da müssen Leute aufkommen, dass dieser ganze Studienbetrieb aufrechterhalten werden kann. Ja, trachtet nach dem Reich Gottes, dann wird das Übrige dazugegeben werden. Ja, je länger ich darüber nachdenke, das ist ein unglaublicher Vertrauensschritt. Ich meine, er redet hier von Essen und Trinken, also die Basics, kümmert euch nicht darum. Also das ist etwas, wo ich denke, ich glaube, da werde ich, oder ihr wahrscheinlich auch, ein Leben lang das mitnehmen und winden und denken, was bedeutet das jetzt für mein Leben? Wo kann ich da wachsen? Wo falle ich wieder auf die Nase und muss wieder aufgerichtet werden? Gehen wir einen Schritt weiter, was macht Isaac noch? Da habe ich ein paar, genau, eins übersprungen. Die erste Priorität von Isaac haben wir jetzt festgestellt, von diesem Grundgerüst, wenn wir so wollen. Das war Gott, hat diesen Altar gebaut und ihn angebetet. Und als nächstes stellt er dieses Zelt auf. Und ich glaube, dieses Zelt, oder das haben die ja gebraucht, um ihre Familie zu beherbergen. Familie, Frau, Kinder, die natürlich auch gerade besonders in der damaligen Kultur ein unglaublich wichtiges Puzzleteil im Leben waren. Und die Wichtigkeit der eigenen Familie wird ja auch im Neuen Testament häufig betont, zum Beispiel im Epheser 5. Da schreibt ja Paulus etwas, wo wir jetzt 2020 teilweise so im ersten Moment drüber stolpern können. Da steht es, ordnet euch einander unter, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter. Und dann, die Männer sollen aber ihre Frauen lieben, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und selbst sein Leben für sie hingegeben hat. Also auch eine unglaubliche Herausforderung. Also muss man sich vorstellen, ob man diese Liebe jemals auch nur ansatzweise erreichen kann. Oder dann an die Sofagruppe hinten steht dann auch noch, ihr Kinder, sagt Paulus, oder Teens, auch Teens, ja. Ihr Teens und Kinder, gehorcht euren Eltern. So möchte es der Herr, dem ihr gehört, sagt Paulus. Und ich glaube, nachdem wir jetzt den Golfball da mit Gott als erste Priorität in diesem Glas versenkt haben, steht bald schon diese Familie an, die eigene Familie, mit der man unterwegs ist. Ich glaube, Zeit in die Familie zu investieren, ist wahrscheinlich fast nie eine schlechte Idee, fast nie ein Fehler. Und wie fast alle Beziehungen sind ja auch Ehen oder familiäre andere Beziehungen kein Selbstläufer, oder? Das wissen wir alle, wo die Beziehungen nicht gepflegt werden, wo man nicht regelmäßig Zeit investiert, da können sie rissig werden und können im allerschlimmsten Fall auseinanderbrechen. Das ist jetzt heute keine Predigt über Familie und Ehe, das können wir vielleicht sonst mal machen. Aber ich glaube trotzdem, dass Familie eine unglaublich wichtige Priorität im Leben haben sollte. Ja, Zeit verbringen, Quality Time heißt es ja heute, das ist also der Begriff, den man meint, wenn man nicht nebenher noch irgendwie auf 20 Minuten die News durchscrollt oder sonst wie abgelenkt ist, intensiv zusammen Zeit, die man verbringt. Und ich muss gerade sagen, ich muss mich da auch an der eigenen Nase nehmen. Ich bin so oft irgendwie, bin ich noch dran irgendwie am Antworten. Also wenn ich euch mal antworte, irgendwie abends oder so, dann hat das manchmal auch den Nachteil, dass ich irgendwie gerade weniger präsent bin, irgendwie auf dem Sofa oder Esstisch oder sonst. Also bin ich auch unglaublich auf dem Lernweg. Ich habe dann mal geschaut, was ist eigentlich so einer der häufigsten Gründe, warum, ich rede jetzt von Ehen, warum Ehen auseinandergehen. Und da heißt es dann häufig, ja, man hat einfach zu wenig Zeit gehabt, man hat sich auseinandergelebt. Und ich glaube, das kann grundsätzlich jedem passieren, da ist keiner davor gefeit, wenn man nicht ab und zu wieder auf sein Prioritätenglas schaut und schaut, hey, wie sieht es eigentlich mit meinen Golfbällen aus? Oder ist da viel zu viel Sand reingekommen? Liegen da unbenutzte Golfkugeln auf meinem Pult, die nicht mehr reinpassen? Wo identifiziere ich hier Sand im Glas, wegen dem ich meine familiären Beziehungen nicht mehr ausleben kann, wo mir die Zeit fehlt für Beziehungspflege? Und mir ist jetzt schon bewusst, dass man das jetzt nicht alles herauslesen kann aus dieser Stelle, wo Isaak sagt, also wo geschrieben wird, er baute sein Zelt auf. Aber ich glaube trotzdem, dass das, wenn man das so weiterspinnt und das verknüpft mit anderen Stellen in der Bibel, dass es uns wirklich ein Hinweis sein soll, unsere Prioritäten anhand von diesem Grundgerüst ein bisschen zu überprüfen. Und dann haben wir als drittes noch, was machen sie? Die Knechte von Isaak. Sie, habe ich schon wieder nicht weitergeklickt? Drittens, Isaaks Knechte graben nach einem Brunnen. Und ein Brunnen, das ist ja etwas, was jetzt auch nach außen gerichtet ist, oder? Dorina und ich waren ich habe nachgeschaut, Anfang 2018 auf einer Studienreise in Israel und wir waren da auch in Beersheba und unser Reiseleiter, der hatte so einen ganz trockenen Humor, der hat gesagt, ja, eben, Sie können sich schon vorstellen, wenn Sie jetzt hier kein Wasser haben, ja, dann sterben Sie eigentlich in kurzer Zeit, wenn Sie nicht irgendwie einen Brunnen oder so in der Nähe haben. Also Isaak ist hier in Beersheba, lässt diesen Brunnen graben, logisch natürlich für sein Leben, für seine Familie, für seine Rinder, aber natürlich auch einen Brunnen, der auch für andere da ist. Ja, seine dritte Priorität, könnte man vielleicht sagen, war es, lebensspendendes Wasser anzubieten oder bereitzustellen in der Wüste für diejenigen, die vorbeiziehen. So dieses unglaublich hohe Ansehen von Gästen, das ist ja gerade in dieser Wüstenkultur ganz besonders stark, denn wenn du einen Gast hast oder einen Reisenden und du nimmst den nicht auf in der Mittagssonne in der Wüste, dann riskierst du vielleicht, dass dieser Mensch nicht viel weiterkommt. Ja, lassen wir uns auf dieses inhaltliche Spiel mit diesem Begriff ein, mit diesem Brunnen. Und es gibt ja diesen ganz bekannten Bericht von Jesus, wie er in Samarien während der Mittagszeit an einem Brunnen sitzt. Und dann kommt eine Frau zu diesem Brunnen und Jesus sagt zu ihr, kannst du mir Wasser schöpfen? Und dann geht es so hin und her. Und schlussendlich sagt er, jeder, der von diesem Wasser trinkt, von diesem Brunnen, der wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, was ich gebe, der wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Und was ist die Reaktion der Frau? Sag klar, Herr, gib mir dieses lebendige Wasser. Und die Frau, die hat Jesus vertraut, sie hat ihm geglaubt. dass sie bei ihm, bei Jesus gerettet ist. Und Jesus hat ihr, indem sie geglaubt hat, dieses lebendige Wasser gegeben, dass sie in Ewigkeit gerettet wird. Ja, Isaak konnte wahrscheinlich mit diesem Brunnen in Beersheba Reisende erfrischen. Und doch sind sie später wahrscheinlich, ja, also garantiert, wieder durstig geworden. Und wenn du an Jesus glaubst, wie diese Frau, und Jesus vertraust, dann hast auch du von diesem lebendigen Wasser, von diesem unglaublichen Wasser zu trinken bekommen. Und ich glaube, so haben auch wir jetzt die Aufgabe bekommen, wie so als die Brunnenwächter, gibt es sowas, oder als Brunnenwegweiser, die Aufgabe bekommen, die Nachricht von diesem Brunnen, von diesem lebendigen Wasser zu verbreiten. Ja, wagen wir es auch, die Evangelisation, sagen wir die Verbreitung der guten Nachricht, auch als Golfball im Prioritätenglas in unserem Leben zu versenken oder abzulegen. Wir leben ja jetzt nicht in Beersheba, wir müssen nicht einen Brunnen graben, um Reisende zu erfrischen, aber jetzt geistlich gesprochen wohnen wir ja hier, jetzt nicht nur in Basel, aber auch sonst, wenn man in der Welt unterwegs ist, geistlich gesprochen auch in der Wüste. Und die Leute haben Durst und wir sitzen eigentlich an diesem Brunnen, an dieser Quelle. Und ich glaube, es ist eine hohe Priorität von uns, sollte eine hohe Priorität von uns sein, nicht einfach still an diesem Brunnen zu sitzen und sich erfrischen zu lassen von diesem tollen, lebendigen Wasser, sondern auch aufzustehen und andere Leute zu diesem Brunnen zu führen. Ja, es gibt diesen Bericht, wo Jesus einer Menschenmenge zuruft, er sagt, wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken. Und wir haben eigentlich als Wegweiser die Aufgabe, zu diesem Brunnen Menschen zu führen. Ja, Isaak baut einen Altar, um Gott zu begegnen, um Gott anzubeten. Isaak baut ein Zelt, auch um familiäre Beziehungen zu pflegen. Seine Knechte, die graben einen Brunnen, um erfrischendes Wasser in der Wüste zu haben, zu fördern. Und ich weiß jetzt nicht, wie das in deinem Prioritätenglas aussieht. Hat wahrscheinlich jeder auch natürlich individuell verschiedene Prioritäten. Vielleicht ist schon alles tipptopp, es fehlen nur noch 2 Tassen Kaffee obendrauf. Dann ist das erst recht, geistlich oder bildlich gesprochen, ein Altar zu bauen und Gott dafür zu danken. Aber vielleicht merkst du auch, dass so ein bisschen dieses Prioritätenglas, vielleicht auch durch Corona, ich weiß es nicht, ein bisschen in ein Ungleichgewicht gekommen ist. Ja, und vielleicht ist es daran, im Sinne von Reset, mal dieses Prioritätenglas auf den Kopf zu stellen und einfach mal auszuleeren und schauen, was war da alles drin und wo sind vielleicht Golfbälle im Leben, die erfüllend sind, wo sind Golfbälle auf meinem Tisch liegen geblieben, die keinen Platz mehr hatten, die eigentlich reingehören. Und da möchte ich dich jetzt dazu einladen, nicht nur unbedingt jetzt, aber vielleicht bei deiner nächsten stillen Zeit oder wenn du mal eine ruhige Minute hast, darüber nachzudenken und einfach auch vor Gott zu kommen, das vor Gott aufzubereiten und sagen, schau mal, so sieht's aus, so verbringe ich meine Zeit, das sind meine Prioritäten. Denn Gott kann uns das aufdecken, kann sagen, hey, schau mal hier, vielleicht wäre es da dran, ein bisschen Sand rauszunehmen und einen Golfball reinzulegen. Und vielleicht bist du vor lauter Sand schon auch ganz trocken oder vielleicht ausgetrocknet geworden und bist inzwischen durstig. Und dann gilt das Angebot von Jesus, von diesem lebendigen Wasser, erst recht für dich oder wieder für dich. Lade ich dich ein, komm zu diesem Brunnen, zu Jesus und lass dich erfrischen von dieser Gewissheit, dass er am Kreuz für deine Fehler, für das, was schiefgelaufen ist, für deine Sünden gestorben ist, dass du dieses lebendige Wasser, das ewige Leben haben kannst. Amen. Beten wir noch zusammen. Ja, Herr, wir kommen vor dich und ja, wir schauen auf dieses Prioritätenglas bei uns im Leben und es ist natürlich auch eine sehr umkämpfte Sache in dieser Welt mit so vielen Angeboten und Ich will dich bitten, Herr, dass du uns aufzeigst, dass wir kluge Entscheidungen treffen, wie wir unsere 24 Stunden aufteilen sollen. Ja, du hast Worte des ewigen Lebens, du bist das lebendige Wasser und erfülle uns jeden Tag neu, dass wir einfach erfrischt werden an deiner Quelle. Und mache du uns die Augen auf, wo vielleicht ein Reset nötig ist auf der einen oder anderen Art, dass wir uns einfach ganz auf dich ausrichten können. Amen.